Cái bọn đẹp hàm tăng ư? Wir wollen auch wieder danken, lieber Vater, für diese Abendstunde, dass wir zusammen sein dürfen nach deiner Güte, dass du uns hineinnimmst in deinen wunderbaren Gottessegen. Wir danken dir für alle Gnade, die du uns in diesen Tagen dargereicht hast. Für allen Frieden, für alle Freude, für alle Erquickung auch in der Gemeinschaft. Und nun stärke uns für diesen Abend, nach diesen warmen Tagen. Wirke neue Kraft in einem jeden Einzelnen zum Hören und in unserem Bruder zum Reden. Wir danken für deine Nähe. Wir danken dir für deinen Segen. Amen.
So. Ja, guten Abend, liebe Geschwister. Wir wandern nun durch die Wüste dem Ziel entgegen. Wir nehmen heute Abend in einem großen Marsch. Es ist aber nicht so tiefschürfend, nein, so darf ich nicht sagen, aber nicht so schwierig vielleicht wie beim letzten Mal. Wir machen aber einen großen Marsch von Kadesh bis in die Ebenen Moabs. Ich darf so viel wiederholen, dass ich entdeckt habe bei der Arbeit an der Wüstenwanderung, dass sie sich einteilen lässt in drei große Teile. Einen ersten Teil von Ramses in Ägypten bis nach Ritma, das ist die Wüste Paran oder Kadesh Barnea. Dort haben wir dann unsere Gesellenprüfung abgelegt miteinander. Und dann kommt der zweite große Abschnitt von Rimmon Peretz bis nach Ezion Geber, das ist dann die 32. Station. Und dort kommt der Befehl, wendet euch gegen Norden. Und dann wandern sie unten vom Süden wieder nach Kadesh zurück. Und dort ist dann die 33. Station oder die erste Station der Schlusswanderung. Ich habe das ja so umschrieben, die Lehrjahre sind die ersten, der erste Teil die Gesellenjahre, der zweite Teil und die Meisterjahre, der dritte Teil oder werdet Väter in Christum, das geht es dann heute Abend. Ich lasse die ganzen Gesellenjahre aus, das ist ein, sind Themen meines Erachtens, die man mehr in einer Bibelstunde vielleicht so, wenn man den Leuten gegenüber sieht, bespricht. Ich möchte Ihnen nur da zwei, drei Namen herausgreifen. Wenn man als Geselle oder auch Jüngling, wie es Johannes sagen würde, wandert. Es geht los mit Rimmon Peretz, das ist die aufgebrochene Granate, wie ich schon einmal sagte. Das ist die Liebe, in der ich nun wandeln soll. Und es geht auch im jungen Leben, obwohl man damals noch nicht so sehr an die göttliche Liebe vielleicht gedacht hat, weil Paulus dem Timotheus schreibt, dass in der Liebe wandeln und sich üben soll. Und das nächste wäre Libna, da geht es um die, geht hängt zusammen mit Weihrauch, Reinheit, da geht es um die innere Reinheit, etwa nach Psalm 119. Wie wird ein Jüngling seinen Weg wandeln? Er wird ihn tun in Reinheit, wenn er sich an dein Wort hält. Und dann gleich der große Sprung hinab nach Ezion Geber in die 32. Station, das heißt Rückgrat des Mannes, das kommt von Eds Baum und von Gewehr, Mann oder Held. Es ist das Rückgrat des Mannes und das passt so gut für einen Jüngling, wenn er Mann werden soll. Er soll am Ende seiner Wanderung ein Rückgrat haben, wie ein starker Baum, wie ein Mann. Doch, das ist eingeschaltet. Sehr leise. Da können wir vielleicht hier. Sprichst du? Sprichst du dann? Doch, das geht. So, dann will ich weiterreden. Wird es jetzt nicht besser werden, nicht? Also, bis jetzt haben Sie noch nicht viel versäumt, wenn Sie mich nicht gehört haben. Doch, die Einleitung ist oft wichtigste, da muss man da sein, sonst weiß man nachher nicht, was hinten gesprochen wird. Hat man mich ein bisschen verstanden? Ja, ein bisschen. Also, und der Schlussort dieser Gesellenjahre oder dieser Jünglingsjahre ist dasselbe, heißt Ezion Geber, Rückgrat des Mannes, starker Baum, Rückgrat eines Baumes. Und das ist das richtig für einen Jüngling, wenn er Mann geworden ist. Er soll das geistige Rückgrat eines Mannes haben, eines Vaters in Christo, der er nun werden soll. Und nachdem wir nun diese 32. Station verlassen haben, machen wir weiter, gehen wir jetzt nach Kadesh und beginnen mit dem Schlussmarsch. Ich werde einige Stationen herausgreifen. Ich nehme, Sie werden es ja sehen, die 33., dann noch die 38., dann den Übergang über den Bach Zeret, dann noch die 40., Jeha-Avarim heißt die, und dann die Ebenen Moabs. Väter in Christo sollen wir werden. Das ist das Ziel unserer Schlusswanderung. Ich habe es schon erwähnt, dort in Ezion Geber kommt der Befehl, wendet euch nach Norden. Und dazu lese ich jetzt diese Stationen vor, wie sie in 4. Mose 33 stehen, denn nach diesem Text habe ich ja die ganze Geschichte bearbeitet. 4. Mose 33, Vers 36 bis zum 50. Vers. Und sie brachen auf von Ezion Geber, vielleicht sollte ich das noch sagen, gestern hat Bruder Juri ja diese Dinge auch erwähnt. Und dann sagte er, Ramses in Ägypten, der erste Ort, ist eigentlich keine Station. Ich sage Ihnen ein bisschen genauer, und zwar, sie brachen auf, das ist ein Aufbruchsort. Und dann heißt es immer, und sie lagerten sich in. Und dann heißt es, und sie brachen auf von dort und lagerten sich wieder in. Und so ist Ramses ein Aufbruchsort, aber kein Lagerort. Und die Ebenen Moabs sind ein Lagerort, aber kein Aufbruchsort mehr nach 4. Mose 33. Erst wenn es dann über den Jordan geht, aber das steht dann im Buch Josua und nicht mehr in dem 4. Buch Mose. So, aber jetzt lese ich. Und sie brachen auf von Ezion Geber und lagerten sich in der Wüste Zin, so heißt es unser Ort, in der Wüste Zin, das ist Kadesh. Kadesh in der Wüste Zin. Und sie brachen auf von Kadesh und lagerten sich am Berge Hor, am Rande des Landes Edom. Und Aaron, der Priester, stieg auf den Berg Hor nach dem Befehle des Herrn und er starb daselbst im 40. Jahre nach dem Auszug der Kinder Israel aus dem Lande Ägypten im 5. Monat, am 1. des Monats. Und Aaron war 123 Jahre alt, als er auf dem Berge Hor starb. Und der Kanaaniter, der König von Arad, der im Süden wohnt, im Lande Kanaan, hörte von dem Kommen der Kinder Israel. Und dann geht es weiter nach Zalmona und dann nach Punon und dann nach Obot. Obot heißt auf Deutsch Totenbeschwörergeist. Totenbeschwörergeist. Ich wollte es nur erwähnen, was da alles vorkommt, aber ich kann da heute und möchte heute nicht sagen. Und sie brachen, jetzt bin ich in Vers 44, und sie brachen auf von Obot und lagerten sich in Jeha-Avarim. Diese Station werden wir besprechen an der Grenze zu Moab. Und sie brachen auf von Iyim und lagerten sich in Dibon-Gad. Und sie brachen auf von Dibon-Gad und lagerten sich in Almon die Plataim. Dazu möchte ich auch was sagen nachher. Und sie brachen auf von Almon die Plataim und lagerten sich am Gebirge Abarim vor Nebo. Und sie brachen noch einmal auf vom Gebirge Abarim und lagerten sich in den Ebenen Moabs am Jordan von Jericho. Und sie lagerten sich am Jordan von Beth Jeshimoth bis Abel Shittim in den Ebenen Moabs. Soweit. Im 5. Buch Mose steht dann noch der Übergang über den Bach Zeret zwischen der 38. und 39. Station, also nach Jeha-Avarim. Ich werde das dann schon sagen, wenn es soweit ist. Immer noch leise. Na, viel lauter kann ich aber nicht mehr werden. Ja.
Also wir stellen es mal lauter.
Jetzt stellen wir es mal lauter und Sie melden sich dann wieder, wie das dann sich anhört. Ja? Ja, ein bisschen lauter kann ich noch, aber ich merke das selber, wenn ich zu laut bin. Also, probieren wir es mal. Und Sie melden sich sofort, wenn es zu leise ist. Diese 33 Station, das ist Kadesh, in der Wüste Zin, wird durch zwei Vorkommnisse geprägt. Das eine Vorkommnis ist der Tod Mirjams, darüber werde ich nichts sagen heute Abend. Und das andere Geschehen ist das um das Haderwasser von Meriba. Darauf werde ich zurückkommen. Doch nun zu dem Ort selber. Zin mit einem Z. Zinn heißt auf Deutsch Dorn oder Stachel. Nicht zu verwechseln mit Zinn, wo auch die Wüste Sinai oder der Berg Sinai herkommt, der sich mit einem anderen S schreibt. Also noch einmal, Zinn heißt auf Deutsch Dorn oder Stachel. Kadesh bedeutet im Deutschen heilig, rein, geweiht, Heiligkeit, Heiligung. Sehen, jetzt haben wir schon die Überschrift über unsere letzte Wanderung und über den Start am letzten Ort, am ersten Ort dieses letzten Abschnittes. Es heißt Heiligung. Heiligkeit ist das Ziel unserer Wanderschaft. Dieser Begriff steht wie eine Überschrift über der Schlussphase unseres Glaubensweges. Die Dornengewächse, nicht die Dornen, die Dornengewächse, in der Wüste Sin war das, am Sinai, das heißt Dorngewächs, Dornstrauch. Diese Dornengewächse, die wir vielleicht waren, sollen geheiligt werden und geheiligt sein. Gott nimmt uns, das sagt man immer wieder, wie wir sind, aber er lässt uns nicht, wie wir waren. Hoffentlich ist es bei mir so und hoffentlich ist es bei Ihnen so. Ich wünsche mir sehr.
Unsere menschliche Zeit ist eine Zeit, die einen Anfang und ein Ende hat. Vergangenheit, Gegenwart,
Kadesh war ein Ort, mit dem das Volk Israel auf seiner 38 oder 40-jährigen Wanderung immer wieder in Berührung kam. Die Wüste Sinai, die Sinai-Halbinsel meine ich damit, ist gar nicht so groß. Sie haben immer wieder um Kadesh gekreist, um das Gebirge Seir sind sie gewandert. Und so kamen sie immer wieder mit diesem Ort in Berührung, so steht es in 5. Mose 1, Vers 46. Das ist auch richtig so. Denn auf unserer Wanderung sollen wir uns immer der Heiligung befleißigen und immer ein Stückchen weiter wachsen.
Und Ewigkeitssonntag.
Dann mussten sie noch, wie ich schon erwähnte, gerade eben, eine ganze Reihe von Jahren das Gebirge Seir umwandern. Seir ist das Gebirge des Bruders von Jakob, des Esau. Ein Feind Israels letzten Endes. Da wird man an Psalm 23 erinnert, in welchem David sagt, auch wenn ich wanderte im Tale des Todesschatten, fürchte ich nichts Übles, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab, die größten. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Und geht es uns nicht auch oft so in unserem Glaubensleben? Wir sind in der Gegenwart des Versuchers und des Verklägers der Brüder. Dem Satan wandern wir unseren Weg und doch bereitet uns der Herr geistlich einen Tisch. Wir kämpfen sogar nicht mit Fleisch und Blut, sondern gegen die Fürstentümer und Gewalten, wie es in Epheser 6 heißt. Wir sind also in der Wüste Zin, das ist Kadesh. Und diese Begriffe haben einen Bedeutungszusammenhang. Da müssen wir noch einmal zurück an den Anfang der Reise, ich habe es auch schon erwähnt, nämlich am Sinai. Aus Menschen von Fleisch und Blut sollen nunmehr Gottes Naturen werden. Das ist jetzt eine andere Formulierung als vorher. Aus Menschen von Fleisch und Blut, aus Dornsträuchern, sollen Gottes Naturen werden. Aber auf noch etwas weist uns dieser Dorn hin. Das steht in 2. Korinther 12, Vers 7 bis 9 folgendes. Auf dass ich mich nicht durch die Überschwänglichkeit der Offenbarungen überhebe, so schreibt Paulus, wurde mir ein Dorn, dieses Wort müsste man im Hebräischen mit Zinn wiedergeben, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans, auf dass er mich mit Fäusten schlage, auf dass ich mich nicht überhebe. Für dieses flehte ich dreimal zum Herrn, auf dass er von mir abstehen möge. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft wird in Schwachheit vollbracht. Ein Heiliger, liebe Brüder und Schwestern, fällt nicht vom Himmel. Also mindestens ich bin nicht als Heiliger vom Himmel gefallen. Es mag sein, dass es bei anderen so ist. Sondern zum Glaubenswegen, zum Glaubenskampf, besser zum Heiligungsweg gehört einfach der Kampf gegen das Fleisch. Und dies geschieht beim einen so und beim anderen anders, weil wir alle andere Stärken und andere Schwächen haben. Wenn Gott an uns arbeitet, dann ist das ein Dorn für das Fleisch. Wenn Gott an uns arbeitet, das ist nicht immer so angenehm. Dann ist das ein Dorn für das Fleisch. Sinn, das ist Kadesh, bedeutet, ich lerne aus der Gnade leben. Dies geht nur so, indem der Leib der Sünde abgetan wird, Römer 6, Vers 6, und wir als Geheiligte nach dem Willen Gottes leben, 1. Thessalonicher 4.
Eine Zeit, einen Tag,
Gott weiß, wie er unser Fleisch bezähmt.
Und dieser Tag des Herrn,
da würde ich ihm gerne ein paar Vorschläge ab und zu machen. Ach, da geht er gar nicht drauf ein. Da weiß er das viel besser. Und jeder Gläubige weiß aus Erfahrung, wie schmerzhaft diese Prozesse sein können. Da gab es noch einen Stachel oder Dorn, das gleiche Wort. Das war, was Israel erleben musste, nämlich unter dem Gesetz. Da gab
wird
es
sich
auch
die Sonne verfinstern und der Mond wird nicht mehr scheinen, die Sterne werden vom Himmel fallen,
so es
die
Paulus
Kräfte des Himmels werden erschüttert werden,
15,
danach wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen,
Sünde,
dann werden alle Völker der Erde jammern und klagen und sie werden den Menschensohn
heute
mit großer Macht und Herrlichkeit auf den Wolken
des
Himmels
der
kommen
Sünde
sehen,
war tödlich.
Er wird seine
heute
lauten
soll der Dorn, den Gott uns ins Fleisch
gibt,
dazu führen, dass unser altes Leben
von einem Ende
Mensch
des Himmels bis zum anderen. Und dieser
Tag, Sinn, das heißt Sache, ohne Kadesh, ohne Heiligung, wäre eine Katastrophe. Nur durch die umgestaltende Kraft des Heiligen Geistes bekommt der Dorn im Fleisch einen Sinn. Deshalb geschieht das Ganze in Kadesh, ein Bild auf das Wirken des Heiligen Geistes an mir und in
mir.
Noch einmal,
Sinn,
das ist Kadesh.
Zum Beispiel
Stachel und Dorn, das ist der Ort Heiligung, bedeutet deshalb auch, als Geheiligte Gottes
und
ganz
und
aus der Gnade leben und wiederholen ist. Das ist eine hervorragende Überschrift über den Schlussweg
denn der Tag
auf
ist nahe und kommt wie eine Verwüstung.
Es ist der Weg in die Vollendung
oder
aus Geist und Gnade, frei
ein Tag
vom
der
Gesetz,
Rache,
ganz
dass er sich an seinen Feinden räche. Denn sie müssen
und nun bringe ich Ihnen ein
Zebaoth
Beispiel aus der Bibel.
Im Lande gegen
einen Mann,
Nacht am Wasser,
den ich noch nirgends ausgelegt gefunden habe, mindestens nicht so, wie ich zufrieden war.
In den Propheten Daniel,
Titus 3, Vers 13. Dort steht folgende feine Stelle. Titus 3, Vers 13. Zenas, dem Gesetzesgelehrten, und Apollos, gib mit Sorgfalt das Geleit, auf das ihnen nichts mangele. Da steht so ganz einfach ein Sätzchen, dem Zenas, dem Apollos, gib das Geleit, das ihnen nichts mangele. Da steht etwas Gewaltiges dahinter, nämlich, Zenas wird üblicherweise griechisch übersetzt und bedeutet dann dem Zeus geweiht. Nun glaube ich das nicht. Dieser Mann hatte bestimmt jüdische Eltern und die haben ihrem Bübchen nicht den Namen dem Zeus geweiht gegeben. Ich kann mir das nicht vorstellen, zumal sie ihn später dann in eine Talmudschule oder in eine Gesetzesgelehrtenschule schickten, wie einst den Paulus, um dort das Gesetz zu studieren. Ich übersetze Zenas anders. Wir können das zurückführen auf Sinn, Don, oder auch auf Sinn, Donstrauch. Und dann bedeutet das nämlich etwas ganz anderes. Dann ist er der Dornstrauchträger gewesen oder der, in dem ein Stachel war, der Stachel. Es ist sogar möglich, weil dort im Griechischen ein stimmhaftes S steht, da heißt ein Senas, dass man ihn auf das hebräische Wort Sanah zurückführen kann und dann heißt das Hurerei. Seht? Und das passt alles zusammen. Dort im Sinai waren sie die Dornsträucher, die Israeliten. Und dann kam Zinn, der Stachel, das war das Gesetz, die Sünde unter dem Gesetz. Und dann wird dieses Volk ein hungriges und abgefallenes Volk. Und jetzt auf einmal hat dieser Zenas, ähnlich wie Paulus es erlebt, was mir einst Gewinn war, das Gesetz, das habe ich alles für Dreck geachtet. Und jetzt wird aus dem, der ein Mann des Gesetzes und der Sünde war, urplötzlich ein Mann, der unter dem Gesetz Gottes steht und nicht mehr unter dem Gesetz vom Sinai. Und jetzt arbeitet Gott an ihm mit diesem Stachel, dem Dorn im Fleisch, um ihn zurechtzubringen, wie übrigens einst
auch seine Feinde überlebt.
Dass da noch Apollos dabei steht, das heißt der Verderber oder Zerstörer, dann wird sein alter Mensch zerstört und der neue wird sichtbar.
Und der uns eine Zukunft
geben möchte, weit ist für mich ein Bild darauf, dass durch die Hingabe des alten Denkens man Christus völlig gewinnen will und völlig in ihm erfunden.
Und eine Perspektive, die unser Leben hier und jetzt mit unseren Alltagsschwierigkeiten, eine Perspektive, die unser Leben hier und jetzt mit seinen
Alltagsschwierigkeiten auf eine neue Ebene. Wir sollen Heilige sein, Heilige werden, und dazu benutzt Gott den Stachel in unserem Fleisch, damit er uns auf die rechte Straße bringt. Nun möchte ich noch jenes Wasser, jene Geschichte von Meriba besprechen. Was war geschehen? Wir haben ja nun schon mehr als 39 Jahre hinter uns, oder gerade 39 Jahre hinter uns. Denn im ersten, im 40. Jahr, im ersten Monat, am ersten Tag, so glaube ich, heißt es, kamen sie dort in Kadesh an. Und nun gab es mal wieder kein Wasser, wie so oft in der Wüste. Und nun hat das Volk einmal wieder in bekannter Manier: Ich werfe keinen Stein auf dieses Volk. Wenn ich das alles durchstudiert, nachdem ich alles durchstudiert hatte, was die Entbehrungen auf sich nehmen mussten. Und da dachten sie, jetzt ist Ziel da. Und dann sagte Gott, wieder nach Süden und immer noch nicht nach Norden. Da wären wir 10-mal schneller. Ja, was? Der Gaul durchgegangen. Die wurden ungeduldig, das Ziel war immer noch nicht da. Es gab, das Ziel war in Sicht, das Wasser fehlte urplötzlich wieder. Das heißt eigentlich so viel. Jetzt sagt Gott zu Mose, dort ist ein Fels. Und jetzt rede mit dem Felsen. Das heißt für uns, jetzt gehe auf die Knie und sprich mit deinem Herrn über dein Problem. Und dann werden wir oft ärgerlich. Und so wurde es auch Mose. Gott sagte zu ihm, rede mit dem Felsen. Und er und Aaron, sie nehmen den Stab und schlagen den Felsen zweimal. Und dann kommt viel Wasser heraus. Ich weiß, unsere Brüder, unsere Vorväter haben das auch so ausgelegt. Ich wiederhole das einfach. Sie können das nachlesen, dass da viel Wasser herauskam im Psalm 105, Vers 41, dass der Herr den Felsen öffnete und es flossen Wasser heraus. Sie liefen in den dürren Örtern wie ein Strom. Und das bedeutet symbolisch, zweimal hat Israel seinen Felsen, seinen Gott, seinen Messias geschlagen. Zum ersten Mal, als er einen König forderte, in 1. Samuel 8, Vers 7, da sagt Gott zu Samuel, denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, dass ich nicht König über sie sein soll. Es wird wiederholt, 1. Samuel 10, Vers 19, ihr habt heute euren Gott verworfen, der euch aus allen euren Übeln und euren Drangsalen gerettet hat und habt zu ihm gesagt, einen König sollst du, Samuel, über uns setzen. Das zweite Schlagen des Felsen geschah ungefähr 1000 Jahre später. Und im Originalton heißt das folgendermaßen: Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Und er, Pilatus, spricht zu den Juden: Siehe euer König, sie aber schrien: Hinweg, hinweg, kreuzige ihn. Pilatus spricht zu ihnen, ich bin Johannes 19, Vers 14 und 15, Pilatus spricht zu ihnen, euren König soll ich kreuzigen. Die hohen Priester antworteten, wir haben keinen König, man höre nur, als nur den verhassten Kaiser, ein neues goldenes Kalb. Und dann kann man das noch an den anderen Evangelien nachlesen. Dann wird er ans Kreuz geschlagen. Israel schlug seinen Felsen zum zweiten Mal. Der Fels, der nachfolgte, aber ist der Christus. So lesen wir in 1. Korinther 10, Vers 4 in Anlehnung an 5. Mose 32, Vers 4. Durch den Tod Jesu, durch das zweimalige Schlagen bekam die Welt das Leben. Nunmehr können die Ströme des Geistes fließen. Nachdem das Gesetz abgetan ist, der Weg ist frei. Wer heute an Jesus glaubt, an den, dem erfüllt sich das, was in Johannes 7, Vers 38 und 39 steht. Wer an mich glaubt, gleich wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geiste, den diejenigen Glaubende empfangen sollten, die Glaubenden empfangen sollten, denn der Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Fließt aus uns der Geist des Lebens? Und hier betone ich sehr deutlich, wer mit Christus geht und wiedergeboren ist, aus dem fließt dieses Wasser des Lebens, ob er es merkt oder nicht, unsere Umgebung merkt es. Wenn nur Ihre Nachbarin oder der Nachbar einmal sagt, wir beobachten Sie schon seit Wochen, was seid ihr für Leute? Und auch das andere ist wichtig. Sollen wir deshalb auf Israel mit dem Finger deuten? Nein, denn durch ihren Fall ist uns das Heil geworden. Damit verlassen wir Kadesh. Und nun wandern wir weiter als Heilige Gottes, aus denen das die Ströme lebendigen Wassers fließen. Und gehen an die 38. Station nach Iye Ha'abarim. Das klingt ja nun furchtbar. Was ist das für ein Ort? Es könnte ja fast chinesisch sein. Iye Ha'abarim. Nein, es ist Hebräisch. Sie kennen die Stadt Ai, wo Josua schlug. Das ist die Mehrzahl, die heißt Iyim, Ai, und die Mehrzahl heißt Iyim, Iyim, und weil das ein Genitiv ist, heißt das Iye. So, ganz einfach ist das. Und Avarim, das sind die Hindurchziehenden. Avar, ich habe da, im Moment fällt mir da kein Wort ein, was es gibt so Abrona, das ist so eine Station. Avar heißt Hindurchziehen. Avarim, nicht Abraham, das ist ein anderes Wort. Avarim. Das ist Iye Avarim, Iyim, das sind die Ruinen oder die Trümmer. So heißt der Ort, die Trümmer der Hindurchziehenden. Da schreibt jeder Ausleger, da haben die Israeliten irgendwas in Trümmer gelegt. Nun ja, kann vielleicht sein. Aber, da steckt eine ganz große, gewaltige Herrlichkeit dahinter. Wir sind am Ort der Trümmer der Hindurchziehenden. Und da ist etwas anhalten, angeraten. Vor dem Ziel, ich spreche hier durchaus auch aus dem Erleben heraus, vor dem Ziel darf ein gestandener Christ durchaus noch einmal einhalten und die letzte Wegstrecke neu überdenken und neu seinem Herrn anvertrauen. Das haben gläubige Christen, alte gläubige Christen immer wieder erlebt, dass sie auch im vorgeschrittenen Lebens- und Glaubensalter sich Gott nochmals ganz geweiht und hingegeben haben und dann in ihren letzten Jahren zu einem großen Segen für andere geworden sind. Wenn man aber auch seine letzte Wegstrecke überdenkt, darf man auch bemerken, dass doch noch manches an dem Menschen Gottes zu tun ist, bis er ganz vollkommen ist. Und dazu gehört an allererster Stelle die Arbeit am alten Menschen. Am alten Menschen, das ist nicht der alte Adam. Der alte Adam ist unser Fleisch und Blut. Aber unser alter Mensch, das ist unser altes Wesen, sagen wir einfach mal. Da heißt es bei Paulus Römer 6, dass der alte Mensch gekreuzigt werden muss. Da geht es um das Gestorbensein mit Christus. Da muss der alte Mensch zum Ziel gebracht werden. eigentlich der neue Mensch zum Ziel gebracht werden, indem der alte stirbt natürlich, dann muss man sagen, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Da muss das Neue zur Ausreife kommen. Das sind Sterbenswege, wie ich schon einmal gesagt habe, die durchgestanden werden müssen. Auf einmal heißt, kann ich auch gleich sagen, auf einmal heißt es, dass Gott ihnen Wasser gab, 4. Mose 21, Vers 16. Und dann heißt es, dass in den begleitenden Texten von den Kämpfen Gottes, die Gott für das Volk gekämpft hat, ach, das ist doch auch ein Wort an uns. Immer wenn wir Vergebung empfangen haben, und das bedeutet der Übergang über den Bach Seret, dass wir auch in unserem Glaubensleben immer wieder Vergebung empfangen, wenn wir gesündigt haben und wir hätten nicht gesündigt. Und dann dürfen wir ein freudiges Lied singen, wenn Gott unsere Schuld vergeben hat. Und dann gibt er uns Wasser aus seinem Brunnen und aus seinem Wort und aus seiner Gnade. So erlebte es doch Israel. Wem Schuld vergeben ist, von der Sünde befreit ist, der geht fröhlich seinen Weg. Und dazu wieder das Bild. Auch das haben unsere Brüder schon früher gesagt. Dort in Kadesh Barnea oder Wüste Paran oder Ritma, dort sagt Gott, 38 Jahre müsst ihr jetzt weiter wandern, dass es insgesamt 40 Jahre gibt, denn dort in Kadesh Barnea waren 2 Jahre vorüber. Da war ein Mann am Teiche Bethesda, 38 Jahre krank. Und dann kommt Jesus zu ihm und sagt, steh auf, nimm dein Bett und wandle. Völlig egal, was der Mann für eine Krankheit hatte, es steht gar nicht drin, was für eine. Spekulationen gibt es natürlich viele, das ist aber hier unwichtig. Im Bilde gesprochen, Israel war 38 Jahre krank und dann heilt es Gott. Und wenn jetzt bald die Wüstenwanderung für Israel zu Ende sein wird, durch die 2000 Jahre Wüstengeschichte oder beinahe 2000 Jahre Wüstengeschichte seit dem Jahre 70 nach Christus, dann wird er es wieder heilen. Wie steht in Hosea 6, Vers 1? Komm, lasst uns umkehren zu dem Herrn, so ähnlich. Denn nach zwei Tagen hat er uns geschlagen, und am dritten Tage wird er uns wieder aufrichten. Hosea 6, Vers 1. Dort könnt ihr nachlesen, wie es dann ganz genau wirklich, wo es dann ganz genau wirklich steht. Steh auf, nimm dein Bett und wandle, wenn die Sünden vergeben sind, er ein Kind Gottes ist, der nimmt sein Bett auf und wandelt und geht mit seinem Gott zum Ziel und verkündigt es auch noch den anderen. Da gibt es die bekannten Stellen für Israel, in Jesaja 40, Jesaja 52, 7, Nahum 1, Vers 15, dass dann Israel hinausgeht als die Evangelistin, als die Verkündigerin der frohen Botschaft. Nach der 38. Station steht das. 38 Jahre krank war der Mann nach 38 Jahren. Das ist biblische Symbolik, das sind biblische Begriffe und biblische Zahlen. Und nur noch ganz schnell, Almon di Blataim, das heißt ganz einfach, verborgene Feigenkuchen, Almon heißt verborgen, die Blataim sind die Feigenkuchen, und da denken wir, das ist jetzt die 40. Station, und da denken wir an unseren lieben König Hiskia in Juda. Der war krank, dann legte ihm der Prophet einen Feigenkuchen auf das Geschwür, und dann wurde er wieder gesund. Seht, das ist auch das, was wir zumindest in der Schlussphase unseres Glaubenslebens erfahren dürfen, dass Gott uns im Verborgenen zurechtbringt, im Verborgenen heilt. Das müssen nicht die körperlichen Gebrechen sein, die meine ich nicht. Da geht es um das ganze geistliche Leben und Wesen, damit wir eines Tages geheiligt vor unserem Herrn stehen dürfen. Ich möchte, auch wenn die Zeit läuft, das ist immer für mich so etwas Furchtbares, dass es so eine Uhr ist von mir und die läuft. Ich möchte Ihnen, obwohl die Uhr läuft, eine kleine Begebenheit erzählen, von der Gnade der letzten Stunde, damit das, was ich gerade über diesen Ort, Almon, die Plateien, verborgene Feigenkuh gesagt habe, auch eine Untermauerung durch ein Erlebnis bekommt. Ich kenne einen Mann, die Nachkommen leben noch, deshalb sage ich nur so viel. Ich kannte einen Mann, der ist vor ungefähr 20 Jahren gestorben. Er war mit mir per Du, ich habe ihn Bruder angeredet, mein Vater in Christus. Er hat sein ganzes Leben lang mit der Lorbeergesellschaft zu tun gehabt und so verborgene, okkulte Dinge noch nebenher getrieben, neben seinem Glaubensleben. Und dann kam die Zeit, als er sterben sollte, und dann konnte unser lieber Bruder und Vater in Christus nicht sterben, Gott sei Dank. Und ich habe ihn in dieser Zeit besucht, und dann sagt er zu mir: Eberhard, du weißt, was ich in meinem Leben alles getrieben habe. Ich kann nicht sterben, bevor das nicht alles verarbeitet ist. Heilung, Feigenkuchen für einen Mann in der letzten Stunde. Und wie die Dinge dann alle er durchgearbeitet hatte, das braucht ja auch Zeit für seinen Körper und seine Seele, das alles aufzuarbeiten. Wie das alles weg war, dann konnte er sterben. Gnade der letzten Stunde. Bitten wir Gott, dass er uns fertig macht für die Begegnung mit ihm. Und nun gehen wir in die 42. Station, unser Ziel in die Ebenen Moabs. Ach, das ist eine schöne Station. Wenn man die sprachliche Seite untersucht, dann ist das gewaltig. Der Begriff Ebene kommt von Arav, wo übrigens auch der Araber herkommt, Arav. Arav heißt eigentlich tauschen, Tauschhandel treiben. Wenn wir am Ziele sind, wollen wir unser altes Leben tauschen gegen das neue Leben. Das steckt dahinter. Der Glaubenskampf ist kein Spaziergang. Deshalb heißt es in Hebräer 11, Vers 6, jetzt aber trachten sie nach einem besseren oder himmlischen Bürgertum. Wenn wir in der Ebene Moab sind, dann ist dies die Situation. Wir warten nach Hebräer 12, Vers 2, wie Jesus, auf die vor uns liegende Freude. Moab hat in der Schrift durchaus einen negativen Klang. Aber, Moab hat in der Schrift auch einen unglaublichen positiven Klang. Das werden Sie gleich hören. Moab heißt auf Deutsch, Sie kennen es noch aus der Sonntagsschule beinahe, vom Vater. Me'af. Vom Vater. Wir haben jetzt bildlich gesprochen die Berge verlassen, Psalm 121, von denen uns keine Hilfe kommt. Und wir richten uns auf zu dem Himmel, zu dem Vater im Himmel, entsprechend Psalm 123, der da oben thront, und erwarten ihn voll heilige Erwartung. Und erwarten ihn in Heiligkeit und Herrlichkeit. Brüder und Schwestern, wir sind Moab. Wir sind vom Vater gezeugt im Himmel. Und zum Vater wollen wir. Wir sind aus Gott geboren. Als Söhne Gottes tragen wir den Geist der Sohnschaft und rufen Abba, Abba, Vater. Und warten nunmehr auf den Vater, auf den Tausch unseres alten Lebens. Das heißt auf übertragen Ebenen Moabs. Die Söhnegemeinde, das ist der Leib Christi. Und jetzt hören Sie weiter. Nach der Entrückung warten wir zusammen mit dem Haupt auf die Braut zur Hochzeit des Lammes. Und in der Schrift gibt es einige herrliche Modelle auf die Braut. Und eines der schönsten ist Ruth, die Moabitin. Ach, Ruth ist vom Vater. Und sie wird sichtbar werden, heute sehen wir sie nicht, sie wird sichtbar werden, so meine ich, das ist meine persönliche prophetische Schau, wird sichtbar werden, wenn die Gemeinde entrückt ist. Und dann wird sie, so meine ich, auch das Evangelium der Gnade als einzige noch bekommen in der letzten Zeit. Die Ebenen bedeuten Tausch. Wir wollen, wenn wir zur letzten Generation gehören, auf die Entrückung warten, damit unser alter Mensch verwandelt wird. Nein, unser alter Mensch, der ist gestorben, damit unser neuer Mensch verwandelt wird, unser alter Mensch überkleidet wird und damit das Sterbliche verschlungen wird vom Leben und wir des Leibes Erlösung erreichen. Es ist der Abend unseres Lebens. Aus dem Wort Arav wird auch Erev gebildet, Abend. Am Abend unseres Lebens erwartet uns der Herr. Und ich sage noch etwas zu meiner prophetischen Schau. Jesus kommt am Abend zu uns wieder. Um Mitternacht ertönt ein Geschrei für Israel. Ich meine, er kommt zu uns am Abend. Im Griechischen heißt das einfach spät. Irgendwann spät kommt er vor Mitternacht. Es gibt viele Stellen dazu. Eine Stelle ist Psalm 59. Die Feinde kehren, Vers 6 und 14 in Psalm 59, die Feinde kehren am Abend zurück und zingeln und kreisen die Stadt. So meine ich, werden die Feinde Israels nach der Entrückung zurückkehren und die Stadt Jerusalem umzingeln. Ich muss noch etwas zur Lagerung am Jordan sagen. Jesus wurde am Jordan getauft. Östlich, das ist wichtig, das bedeutet außerhalb des Lagers. In Bethanien, das heißt Haus des Elenden, kann aber auch Haus der Feigen heißen. Ich nehme es hier einmal als Haus der Elenden. Auch wir sind in dieser Welt die Verachteten und die Elenden. In der Taufe Jesu sind wir mit ihm begraben. Kolosser 2, Vers 12. In seinem Begräbnis legt er die Sünde ab, zum Schluss am Meer, wo es am tiefsten ist. Bildlich gesprochen heißt das so viel, dass unsere Sünde hinabgenommen ist durch den Jordanfluss, hinab ins Tote Meer, das am tiefsten, der am tiefsten liegende Ort auf dieser Erde. Jesus liegt außerhalb des Lagers. Deshalb ist der Taufort jenseits des Jordan im Osten. Wir gehen mit ihm hinaus und tragen seine Schmach. Auch das fällt uns furchtbar schwer. Auch das fällt uns furchtbar schwer, seine Schmach zu tragen. Weiß ich sehr gut. Aber wir tragen die Schmach Christi, ob wir wollen oder nicht, wenn wir ihm gehören, bis zu unserer Verherrlichung. Noch etwas zum Jordan. Der Jordan kommt herab vom Hermon. Der Hermon ist für mich ein ganz wunderbarer Berg. Hören Sie, was in Psalm 133, Vers 3 steht. Wie der Tau des Hermon, da oben, der oberste, herabfällt auf die Berge Zions, etwas weiter unten. Denn dort hat der Herr Segen verordnet, Leben bis in Ewigkeit. Der Hermon ist für mich der Ort des Reiches Gottes. Die himmlische Herrlichkeit Gottes. Und von dort entspringt der Jordan als Segensstrom nunmehr, der hinabfließt bis in das Tote Meer, die tiefsten Tiefen, wird der Segens- und Lebensstrom Gottes erfüllen. Und wir sind hineingetaucht heute schon in diesen Lebens- und Segensstrom, der vom Vater im Himmel kommt. In dieser neuen Schöpfung wird Gott in Zion wohnen. So steht es geschrieben, können Sie nachlesen, Psalm 132, Vers 13. Aber das Bild auf die himmlischen, göttlichen, das himmlische, göttliche Reich, vielleicht den Himmel selbst, das ist der Hermon und von dort kommt der Segen herab auf uns. Heute schon. Kehren wir noch einmal zurück zur Taufe Jesu. Ich komme nunmehr zum Allergrößten, Allertiefsten, was ein Gläubiger erleben kann, wenn er vor dem Ziele steht. Es heißt, wir sind begraben worden mit ihm in der Taufe. An der letzten Station ist für viele Gläubige das erreicht, was dort in Philipper 3, Vers 10 und 12 steht. Paulus möchte dem Tode Jesu gleichgestaltet werden. Das können nur ganz, ganz, ganz reife Christen sprechen. Ich kann es noch nicht sprechen. Das hat unheimliche Konsequenzen. Unheimliche Konsequenzen. Dafür muss man sich bewusst, darüber muss man sich bewusst sein. Aber man darf es bitten, wenn Gott die Gnade dazu gibt. Und das sagt Paulus im gleichen Kapitel Philipper 3 in Vers 13 und 14. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es ergreifen möge. Das hat man nicht. Da kann man nur nachjagen. Und jetzt kommt dieser Vers 13 und 14, das war gerade Vers 12. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich nach dem, was vorne ist, aus. Und jage nach dem vorgestreckten Ziel, nach dem Kleinod der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Brüder, Schwestern, wenn wir so weit sind, dann stehen wir geistlich, glaubensmäßig gesprochen, in der Nähe der Vollendung, in dem Weg, auf dem Weg hin zum Vater. Das ist für mich das Größte und das Tiefste, was wir im Glaubensleben erleben und erreichen können. Ich bin auch nicht am Ende mit der Ebene. Araf ist das Stammwort dazu. Und daraus wird auch Unterpfand gebildet. Also ein unendliches Fülle von Begriffen in diesem Araf. Unterpfand, Abend, Erf, Araber, Tauschhandel, das steckt alles da drin. Hängt aber auch in sich zusammen. Seht, und wir haben doch nach Epheser 1, Vers 13 und 14 das Unterpfand des Geistes bekommen. Und jetzt stehen wir da, kurz vor der Ewigkeit, und Gott ist bereit, es einzulösen, wenn wir die Herrlichkeit erreicht haben. Ist das nicht eine gewaltige Predigt, jene Ebene Moabs oder jene Ebene Moabs? Und noch etwas zum Zahlwert. Moab trägt den Zahlwert 49. Wir erinnern uns an die Halljahre. Nach 49 Jahren, das ist der Wandel in unserer Zeit, kommt das 50. Jahr, das Halljahr, das Jahr der Freilösung und Erlösung, letzten Endes für uns im Himmel. Darauf warten wir. Nun bin ich fast fertig. Ich habe noch mir vorgenommen, wenn die Zeit reicht, auch noch die Rache an Midian zu besprechen. Und ich habe eigentlich noch 5 bis 10 Minuten. So haben die Brüder immer ausgerechnet. Ich habe nie gerechnet. Ich habe einmal gemerkt, dass die Zeit vorbei ist. Aber heute Abend habe ich nochmal auf die Uhr geguckt. Wenn Sie noch 5 Minuten durchhalten, dann wollen wir das auch noch besprechen. Also. Was war geschehen? Die Rache an Midian, das ist die Geschichte von Bileam. Sie wissen, der König von Moab hat jenen Bileam aus dem Zweistromland gedungen und gesagt, verfluche mir das Volk. Und dann musste dieser Bileam segnen. Auch das gehört zu unseren Sonntagsschulgeschichten, das wissen Sie. Aber jetzt kommt eine Nachgeschichte. Da heißt es, dass dieser Bileam später bei der Rache an Midian getötet wurde, aber es heißt zuerst, dass er wieder zurückkehrte in sein Land. Einer der Widersprüche der Schrift natürlich, kann ja nicht anders sein. Keinesfalls. Ich sehe das so, dieser Bileam, der kehrte zurück in seine Heimat, vielleicht war er noch gar nicht ganz dort, dann kamen die Midianiter und haben gesagt, wir haben eine Idee. Und dann haben sie das mit dem Freund besprochen. Und dann ist er zurückgekehrt, hat gesagt, das ist gar nicht so schlecht. Dann haben die miteinander ausgemacht, wir machen ein ganz, ganz großes Götzenfest. Da waren die Moabiter dabei und die Midianiter und da war immer ja die bekannte Tempelhurerei dabei. Und da legen wir Israel rein, da ziehen wir Israel über den Tisch. Und so machten sie es und Israel fiel prompt darauf herein. Kurz vor dem Ziel. Noch eine ganz üble Geschichte. Und da war ein Israeliter, der nahm eine Midianitin mit in sein Zelt, das war die Kosbi, ich komme gleich darauf, was der Name bedeutet, und nahm sie mit in sein Zelt und dann kam der Pinhas, glaube war es, stieß mit dem Speer beide Leiber durch, tötete beide und dann war diese Plage, die damals auftrat, gewährt. Und daraufhin sagte Gott am Schluss dort in den Ebenen Moabs, übe Rache an Midian. Und das heißt danach weiter, dass Bileam mit dem Schwert getötet wurde, 4. Mose 31, Vers 8. Die anderen Dinge finden wir in 4. Mose 25. Was heißt das? Dass das in Sittim oder Schittim geschah, haben wir gestern schon gehört, ist Akazien, unser gefallenes Fleisch. Wir haben ein gefallenes Fleisch bis zum Schluss. Fleisch bleibt Fleisch bei dir und mir bis zum Schluss, bis zum letzten Atemzug. Ich habe manchmal den Mut besessen, obwohl ich das natürlich nicht richtig weiß, weil ich es noch nie erlebte, die versuchen auf dem Sterbebett vielleicht sogar. Der Feind lässt nicht locker. Nur wenn das Fleisch durch den Geist beherrscht wird, dann ist es bezähmbar. Durch das Gesetz wurde es nur dressiert. Aber der Geist streitet wieder das Fleisch und das Fleisch wieder den Geist. Die sind einander entgegengesetzt und nur durch den Geist ist das Fleisch unterzukriegen und zu beherrschen, ja zu töten. Und dabei sucht der Versucher immer die schwächsten Stellen. Und das war in Israel das Geld oder die Hurerei in großen Zügen gesprochen. Ihr Tisch werde vor ihnen zum Fallstrick. Das sind jene Tische der Wechsler dort im Tempel zum Beispiel. Und siehe Judas mit seinem Beutel. Wenn der Feind es nicht vorne herum hinkriegt, dann versucht er es hinten rum. Und das ist das Gefährlichste. Wenn die Gemeinde in ihrer Schlussphase sein wird, dann wird sie in besonderer Weise dem Lügengeist des Endes ausgeliefert sein. Heute ist das. Heute. Und die Versuche, ich habe es schon einmal gesagt, sind Legion. Bileam ist ein Modell auf den falschen Propheten. Der falsche Prophet heißt eigentlich auf Deutsch Lügenprophet. Es ist die Zeit des Endes und die ist dadurch gekennzeichnet, dass sie der Lüge glauben. Und jene Frau Cosby heißt auf Deutsch Lügnerin. Und Bar Kochba, das ist ja der Sternensohn eigentlich, der 135 nach Christus den Aufstand gegen die Römer machte und anschließend wurde der Berg Zion als Acker gepflügt nach Micha. Helfen Sie mir nach, 5 oder 6. Cosby, ja, und von dem sagten sie seine Gegner nicht Bar Kochba, Sternensohn, sondern Bar Koseba, Sohn der Lüge. So, das wollte ich sagen. Lügengeist, das ist jene Frau, jene Cosby. Auf dass sie der Lüge glauben, das ist das Thema 2. Thessalonicher 2 des Endes. Wir haben es zu tun mit einer verfälschten Theologie, mit dem Vater der Lüge und mit vielen anderen Dingen. Durch den Geist der Lüge wird die Gemeinde hart bedrängt. Der Vater jener Cosby hieß Zur und das heißt Bedrängnis und Fels. Jawohl, die Lüge kann dastehen wie eine Bedrängnis und wie ein Fels, der hart ist und kaum wegzurücken und zu knacken. Und deshalb reden wir von der Wahrheit und reden die Wahrheit, die lügenfreien Worte Gottes. Wenn der Geist Gottes in uns ist und der Geist Gottes in uns wohnt, dann reden wir die Wahrheit. Das Töten der Midianiter bedeutet, töte mit den Waffen des Lichtes und den Waffen der Gerechtigkeit die Finsternis. Töte den alten Menschen und mit der Waffenrüstung sollen wir die feurigen Feinde des Bösen zerstören und mit dem Schwert des Geistes in unserem Munde wohlgemerkt sollen wir kämpfen in unseren Tagen gegen die Niedergöttlichkeit. Gott ist stark genug, auch gegen die Häupter des Feindes, wie in Habakuk 3, Vers 14 geschrieben, zu kämpfen. Zwei Verheißungen und dann komme ich an den Schluss. All diese Dinge sind für uns geschrieben, damit wir Hoffnung und Vertrauen das Wort der Verheißung haben, dass Gott bald allem Bösen ein Ende machen wird. Die erste Stelle ist 2. Korinther 10, Vers 6, dass Gott bereitsteht, allen Ungehorsam zu rächen, wenn unser Gehorsam erfüllt sein wird. Hören wir, unser Gehorsam, also das gehört doch auch dazu. Gott wird allen Ungehorsam strafen und rächen. Dabei muss festgehalten werden, das ist mir wichtig, dass der Begriff Rache in der Schrift, alt- und neutestamentlich, nicht eine ewige Vernichtung bedeutet, sondern eine Wiederherstellung eines früheren Zustandes. Denn in der Schrift gibt es niemals ein endgültiges, grausames Verdammen. Also noch einmal, Gott steht bereit, allen Ungehorsam zu rächen, wenn unser Gehorsam erfüllt sein wird. Deshalb ist Gehorsam ein wichtiges Wort der Schrift. Und die zweite Stelle, Römer 16, Vers 20. Der Gott des Friedens aber wird in Kürze den Satan unter eure Füße zertreten. Welch eine herrliche Hoffnung für die Gemeinde angesichts des Austausches unseres alten Lebens in die Herrlichkeit Gottes, des Vaters. Welch eine Hoffnung für die Gemeinde, die auf die Entrückung wartet, dass nunmehr die Zeit gekommen sein wird, dass der Verkläger der Brüder durch die Kraft Gottes unter die Füße der Gemeinde vertreten ist und wird. Wir sind in den Ebenen Moabs, in Abel Shittim. Abel heißt Traurigkeit, aber auch Auen voll Wasser. Wir sind zwar als Menschen, aber doch als Geheiligte in den Auen Gottes wie an Wasserbächen gepflanzt und warten nun auf die Herrlichkeit Gottes. Beit Yeshimot. Das kann Zerstörung heißen, das kann auch Namen heißen. Wir sind im Haus der Namen. Gott hat jedem von uns schon längst einen neuen Namen gegeben. Freuen wir uns darauf. Gott sei